2015 darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen einen geordneten Schutz für die, die Richtung Europa streben. So sagte es Kanzlerkandidat Armin Laschet und er meinte damit die Menschen in Not in Afghanistan. Mit dem Sieg der Taliban stellt sich erneut die Frage nach unserem Umgang mit Flüchtlingen. Die Länder der EU können sich ja seit vielen Jahren nicht auf einheitliche Regelungen einigen und sie wollen jetzt, dass vor allem die Nachbarländer Afghanistans Menschen aufnehmen. Kaum ein Thema wird so emotional diskutiert wie das der Einwanderung. Wer darf zu uns kommen? Wem müssen wir helfen? Um wen müssen wir uns sorgen? Und wie gelingt dann Integration? SOS Europa, Flüchtlingspolitik in der Krise, unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Gerald Knaus. Er ist Migrationsforscher und seine Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative berät viele Regierungen zu diesem Thema und er gilt als Erfinder des Türkei-Abkommens. Schönen guten Abend. Ich begrüße Ahmad Mansour. Er ist Psychologe mit israelisch-arabischen Wurzeln, lebt hier in Berlin und engagiert sich in vielen Projekten gegen Radikalisierung und Antisemitismus. Herzlich willkommen. Zugeschaltet ist uns Emilia Roark. Sie ist Politikwissenschaftlerin, geboren in Frankreich und hat in Berlin das Center for Intersectional Justice gegründet. Und ihr Buch, was sie gerade geschrieben hat, heißt Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Schönen guten Tag, Frau Roark.
Guten Tag.
Und ich begrüße Boris Kalnoki. Er ist Journalist, er berichtet aus Ungarn und er leitet die Medienschule des Matthias Corvinus Kollegiums, MCC, die der ungarischen Regierungspartei Fidesz nahesteht. Schönen guten Abend, Herr Kalnoki.
Guten Abend nach Berlin.
Herr Knaus, wenn wir diesen Satz hören, den Kanzlerkandidat Laschet gesagt hat, 2015 darf sich nicht wiederholen, das war Mitte August, nachdem die Taliban Afghanistan übernommen haben und in Kabul auch die Macht übernommen haben. Und da gab es ziemlich viel Aufregung. Die einen sagen, das geht ja gar nicht und das kann man gar nicht vergleichen. Kann man es vergleichen mit dem, was jetzt in Afghanistan passiert ist und der Frage, ob Menschen aus Afghanistan zu uns kommen und der Flüchtlingssituation 2015?
Also das Wichtigste ist zu fragen, was ist jetzt die Priorität für europäische Politik? Und in einer Situation, in der zwischen Afghanistan, wo es sehr, sehr viele Menschen gibt, die berechtigte Furcht vor Verfolgung haben, wir hören die Geschichten jeden Tag. Jeder, der Afghanen kennt, bekommt Anrufe von Menschen, die sich verstecken, die Angst haben. Diese Menschen kommen nicht heraus. Wir haben die Bilder gesehen am Flughafen von Kabul. Wir wissen, was die Nachbarn gesagt haben. Wir wissen auch die Zahlen an den Grenzen, dass die Zahl der Menschen, die irregulär in die Türkei kommen, in den letzten Wochen gefallen ist. Dass in diesem Jahr in der Türkei von der Polizei ungefähr 40.000 Afghanen aufgegriffen wurden, im ganzen Land. 2019 waren es 200.000. Wir wissen, dass kaum Afghanen aus der Türkei, wo es Hunderttausende gibt, nach Griechenland kommen. Also die Idee, dass hier eine große Zahl von Menschen in der Lage ist, selbst wenn sie absolute Gründe haben zu fliehen, dass sie in der Lage sind, nach Europa zu kommen, ist vollkommen ausgeschlossen. Die wirkliche Frage ist jetzt, wie helfen wir denen wir helfen wollen, wo wir sagen, wo Versprechen gemacht wurden von verschiedenen Regierungen, wie holen wir die heraus? Also es ist nicht, dass wir passiv sind und sie kommen, sondern dass wir aktiv sein müssen, um sie zu holen.
Absolut. Und das finden Sie richtig, dass wir sie holen? Und dann ist ja die Frage, sollen wir sie nach Deutschland holen, nach Europa holen oder in die Nachbarstaaten? Also in die Nachbarstaaten Afghanistans.
Auch die beiden Fragen sind natürlich miteinander verbunden. Es gibt viele, denen hat Deutschland, andere, denen hat Kanada, andere, denen hat eine sehr große Zahl, denen haben die Vereinigten Staaten Versprechen gemacht. Weil das Menschen sind, die mit uns gearbeitet haben, weil das Menschen sind, die an Projekten gearbeitet haben, die das Afghanistan bauen sollten, das die Taliban hassen und die sich in Gefahr begeben haben. Was wir hier sehen, ist, wie wichtig es ist, diese Geschichten zu erzählen und diese Solidarität nicht abstrakt, sondern zu bestimmten Menschengruppen zu haben, denn dann gibt es politisch eine Bereitschaft. Wir sehen das in England, die konservative Regierung redet davon, Afghanen zu holen. In Amerika, der Kongress mit Republikanern redet davon, wir müssen diesen Menschen helfen. Und ich glaube, aus dem Grund ist es auch nicht sinnvoll, hier über Quoten und europäische Lösungen zu reden, wenn Deutschland, und die Bundesregierung hat es zugesagt, sagt, hier gibt es 10.000 mit Familienangehörigen, 40.000, denen wollen wir helfen. Dann soll Deutschland mit den anderen Ländern, die das wollen, gemeinsam koordinieren. Was macht man für ein Angebot den Nachbarn? Denn die Leute müssen ja raus. Und da müsste man den Leuten natürlich Möglichkeiten geben, sich auszuzeichnen, auszuweisen, dass sie...
Weil da gibt es ja dann auch schon wieder Sorgen, aber darüber reden wir gleich. Ja. Ich würde gerne die Runde erst nochmal weitermachen. Herr Kalnoki, welche Befürchtungen haben Sie? Würden Sie es ähnlich sehen wie Herr Knaus, dass wir den Menschen da jetzt helfen müssen und sie versuchen müssen rauszuholen? Oder würden Sie da Herrn Laschet zustimmen, der sagt, also 2015 darf sich nicht wiederholen?
Ja, ich würde sagen, diejenigen, die uns geholfen haben, also diejenigen, die mit deutschen Stellen zusammengearbeitet haben, sind jetzt in Gefahr. Und es ist unsere Pflicht, sich loyal zu erweisen ihnen gegenüber. Ungarn hat 87% seiner Ortskräfte evakuiert. Ich hörte gestern, dass einige andere sich inzwischen durchgeschlagen haben nach Istanbul, dort vorstellig geworden sind am Konsulat. Es gibt bei uns eine Liste derjenigen, die nachweisbar für uns gearbeitet haben. Und das ist der offizielle Standpunkt der Regierung. Nicht nur, dass wir sie aufnehmen wollen, sondern wir werden sie behandeln wie Waffenbrüder, wie Kameraden.
Also da gibt es kein Problem, dass man sagt, das sind Flüchtlinge, die wollen wir hier nicht.
Nein, das sind Leute, die haben mit unseren Leuten zusammengearbeitet. Es gibt dann ein Loyalitätsverhältnis, ein Vertrauensverhältnis und wir sind ihnen schuldig, ihnen zu helfen, selbstverständlich.
Mhm. Frau Roig, wie haben Sie das empfunden, diese Diskussion, dass man in der Situation, wo man merkt, viele Menschen sind in Not, dass man gesagt hat, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wie haben Sie das als politische Botschaft empfunden?
Als politische Botschaft habe ich das als, also auf jeden Fall als mangelnde Empathie in erster Linie empfunden. Das heißt, es ging erstmal darum zu sehen, dass die Menschen, den Menschen, die in 2015 auch geholfen wurden, das ist ein Gefühl von, das hätten wir nie machen sollen. Also erstmal. Und dann zweitens finde ich das problematisch, weil es beruht auch auf ein Bild von Migranten und Migrantinnen, die eine Last für ein Land darstellen. Und dieses Bild ist teilweise falsch. Dieses Bild sollte auch verändert werden, weil wenn Menschen zu uns kommen, ich bin auch mit Migrationshintergrund, also teilweise, ne, weil das ist auch immer die Frage, was ist ein Migrant hier in Deutschland oder hier in Europa? Ich komme aus Frankreich, aber ich habe Wurzeln außerhalb von Europa. Und Menschen, die zu uns kommen, haben die Möglichkeit, sich einzubringen. Sie haben die Möglichkeit, auch Lücken zu schließen auf dem Arbeitsmarkt. Sie haben die Möglichkeit, auch das Land zu bereichern. Wir sehen, dass wir demografische Lücken haben, auch in Deutschland, in Europa. Das heißt, es gibt, ich glaube, ein ganzes Narrativ, was auch verändert werden sollte, damit wir mit solchen Sprüchen auch nicht mehr kommen und vor allem, dass wir Migration und das Ankommen von Menschen, die nicht aus diesem Kulturkreis herkommen, die nicht aus Europa herkommen, nicht mehr als Bedrohung sehen, nicht mehr als Last sehen, sondern als Opportunität und als Chance.
Okay. Herr Mansour, Sie sind auch Migrant. Sie haben israelisch-arabische Wurzeln, leben jetzt seit einiger Zeit, seit vielen Jahren ja schon hier in Berlin. Würden Sie das teilen, was Frau Roig sagt, dass man einfach das alles sehr viel positiver sehen muss? Oder sehen Sie auch, dass es eben eine Sorge gibt, jetzt auch gerade bei Flüchtlingen aus Afghanistan wurde ganz schnell gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir zum Beispiel keine Gefährder ins Land
ziehen? Ich sehe es realistischer, würde ich behaupten. Also natürlich gibt es unter die Flüchtlinge, aber auch unter Menschen, die dazugekommen, egal woher sie kommen, eine Riesengruppe von Menschen, die dieses Land bereichert, die schon längst angekommen sind, die arbeiten, die haben Familien. Wir sehen es ja in den Parteien, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund teilweise, in den Medien. Das darf man nicht in Frage stellen. Aber wir sollten auch die andere Seite sehen. Und die andere Seite ist, mit bestimmten Menschen haben wir Probleme. Es ist enorm schwierig, diese Menschen an die Werte dieser Gesellschaft orientieren zu lassen, sie für Freiheit zu gewinnen. Da brauchen wir massive Ausbau von Integrationsangebote. Da brauchen wir ein Konzept, und zwar nicht nur national, sondern europäisch, um genau die Menschen klarzumachen, sie sind herzlich willkommen in Europa, aber es gibt gewisse Werte und Sozialisationen, die man in Europa nicht akzeptieren will. Das ist keine Frage natürlich von Humanität. Also natürlich dürfen wir und sollten wir Leute aufnehmen, die in Not sind. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen sollen, ist nicht, ob 2015 sich nicht wiederholen darf oder nicht, sondern was darf sich nicht wiederholen. Natürlich darf sich wiederholen, dass wir Leute helfen, die aus einer Kriegssituation kommen. Stellen Sie sich vor, ich bin ein Vater und ich bin in einer Kriegssituation, ich werde alles tun, um in Sicherheit zu sein. Es darf sich aber nicht wiederholen, Sachen wie Kölner Silvesternacht, wie die Terroranschläge, wie Menschen, die leider nicht aus Kriegssituationen nach Europa gekommen sind, sondern auf diese Welle gestiegen sind und eine Chance gesehen haben. Diese fehlende Kontrolle, das sind alle Aspekte, die natürlich eine Debatte wert sind.
Und die Frage ist aber, was haben wir denn gelernt seitdem und was hat sich geändert in der Flüchtlingspolitik? Herr Knaus, es gibt noch nicht die europäische Flüchtlingspolitik. Kann es die überhaupt dann wirklich geben oder ist es eine Sache, wo man sagen muss, das muss einfach dann doch jeder Nationalstaat selber regeln, denn die EU schafft es nicht miteinander?
Also ich glaube, es gibt, und ich sage das als überzeugter Europäer, und ich bin ja auch Migrant, als Österreicher hier in Berlin und war lange in Frankreich und auch in der Türkei, es gibt Dinge, die kann die EU nicht lösen, weil die Macht bei den Mitgliedstaaten liegt und vor allem die Legitimität, die demokratische Legitimität liegt bei den Mitgliedstaaten. Also eine deutsche Regierung kann ein Sonderaufnahmeprogramm beschließen für Jesidinnen, für Iraker, für syrische Aktivistinnen, für Menschen aus einem Kriegsgebiet und hat das Mandat dafür. Auf europäischer Ebene beginnt dann ein Schachern, als ginge so Milchquoten. Also ihr nehmt 2%, wir nehmen 5%. Dazu braucht man aber eine starke Legitimität. Die haben die demokratischen Regierungen. Und was wir sehen, ist, dass wir mehr Großzügigkeit, mehr Empathie, mehr Aufnahmebereitschaft haben, wenn wir es nicht europäisieren. Es gibt Dinge, die muss
aber
die
EU... Aber Ungarn hatte ja zum Beispiel gesagt, und Polen, sie wollen gar keine Flüchtlinge aufnehmen.
Ja, und es hat daher auch keinen Sinn, wenn in Deutschland die Bereitschaft, Umfragen zeigen uns, alle Anhänger aller Parteien außer der AfD, ist eine Mehrheit dafür, jetzt auch Flüchtlinge aufzunehmen. Absolut, ich bin bei Herrn Mansour.
Aber die meisten sagen, es muss geordnet laufen. Sie sind dafür, wenn auch andere europäische Staaten Flüchtlinge aufnehmen.
Ich glaube, mittlerweile haben viele erkannt, dass das eigentlich bedeuten würde, man nimmt niemanden auf. Denn es gibt in Europa auch einen ideologischen Konflikt, der ist sehr offen. Und ich meine, wir müssen da den Herrn Viktor Orban dankbar sein, weil er hat das 2015 am klarsten gesagt. Er hat gesagt, ich will keine muslimischen Migranten in Ungarn. Und dazu ist er auch bereit, Leute an der Grenze ohne Verfahren zurückzustoßen. Das macht Ungarn seit Sommer 2016. Der Europäische Gerichtshof hat es verurteilt, aber es geht weiter. Nur ist Ungarn nicht mehr das einzige Land, das das macht. Das machen mittlerweile viele in der EU. Und wenn man dann sagt, wir machen jetzt eine gemeinsame Politik zu 27. und wir müssen uns da einigen, dann kommt am Ende gar nichts heraus. Währenddessen, wenn wir sagen, wie die Schweden nimmt jedes Jahr 5.000...
Aber dann fragt man sich ja doch, inwieweit, Herr Kalnoki, würde ich Sie gerne mit da rein in die Diskussion nehmen, wenn man das so hört und wenn man klar sagt, Ungarn nimmt eben niemanden auf, inwieweit passt dann Ungarn zu den Werten der EU? Das ist ja dann immer die Kritik, die dann kommt. Dass Ungarn einfach sagen kann, wir machen das nicht mit, aber wir sind dann doch Teil dieser EU.
Ja, also ich hätte nie gedacht, dass ich mit Gerhard Knaus einverstanden sein werde eines Tages, aber ich bin vollkommen auf seiner Linie. Es ist auch die ungarische Haltung. Niemand hat etwas dagegen, dass wenn die Deutschen Migration wollen, wenn sie großzügig sein wollen, viele Leute aufnehmen wollen, dann ist es ganz einfach die Entscheidung der deutschen Gesellschaft. Wenn die ungarische Gesellschaft, denn hier ist von der Gesellschaft die Rede und nicht von einem Ministerpräsidenten, hier ist von den Menschen die Rede, wenn die das nicht wollen, dann sollte man ihnen von außen keinen Zwang antun und sie dazu zwingen, das denn doch zu machen, weil die Deutschen das so sehen. Das kann eigentlich nur zu Spannungen führen.
Ja, Herr Kalnoki, kurze Nachfrage. Was würden Sie denn sagen, was ist der Hauptgrund, warum Menschen das nicht wollen in Ungarn?
Ich würde sagen, das ist das Gefühl in allen Gesellschaften, warum es Widerstände gibt, das Gefühl der Unkontrolliertheit der Prozesse, die wir gesehen haben seit 2015. Es gab ja vorher auch schon eine ungarische Asylpolitik, die unterschied sich in nichts von der Politik anderer Länder. Die Rechte, die Flüchtlinge, anerkannte Flüchtlinge bei uns kamen, waren eigentlich umfassender als die Rechte in anderen Ländern. Das Auswahlverfahren, das Prüfungsverfahren war allerdings sehr streng. Und wirklich nur diejenigen bekamen Asyl, die wirklich beweisen konnten, wer sie sind, dass sie wirklich verfolgt waren. Wir hatten nicht das Phänomen wie in Deutschland, dass eigentlich alle da bleiben, völlig egal, aus welchem Grund sie kommen. Sie werden nicht abgeschoben. Also das war der Unterschied. Als dann eine unkontrollierte Migration einsetzte über die ungarische Grenze, es ging ja alles durch unser Land, Es gibt keine ungarische Familie, die nicht zumindest jemanden kennt, der diese Leute gesehen hat, der gesehen hat, wie diese Ströme von Menschen von der Südgrenze über Budapest bis nach Wien marschierten oder gebracht wurden. Da setzte erstmal ein großes Überlegen. Ein Moment, was passiert hier eigentlich, wenn unsere Gesellschaft in Zukunft so aussehen soll, dann ist es nicht mehr die Gesellschaft, die wir kennen. Und eigentlich gefiel es uns bisher ganz gut, so wie es war.
Okay, Herr Frau Ruck, daraus spricht
aber ja... Aber wenn ich das noch kurz erwähnen darf, auf einer theoretischeren Ebene. Ich hatte vorher das Vergnügen, das neue Buch von Neil Ferguson vorzustellen. Hier in Ungarn hatten wir eine Podiumsdiskussion mit ihm. Er ist einer der anerkanntesten britischen Historiker. Er hat ein Buch geschrieben, Doom, Katastrophen. Und ich fragte ihn, ist Migration potenziell eine große europäische Katastrophe? Er sagte, es muss nicht sein, aber potenziell ja, kann es die große Katastrophe der europäischen Gesellschaft sein, wenn man zwei Dinge nicht erkennt. Die eine Sache, die man erkennen muss, Europa hat an seiner südlichen Grenze ein viel größeres und nachhaltigeres Problem als die Vereinigten Staaten an ihrer Südgrenze. Diese Grenze muss hart und effektiv geschützt werden. Das Problem ist nicht Migration, sondern illegale Migration. Und das ist deswegen ein Problem, weil in unseren Gesellschaften, wenn wir das zulassen, entsteht ein Gefühl der Unkontrolliertheit, des Chaos, des Staatsversagens. Und das kann zu erheblichen politischen Problemen führen.
Okay,
die andere Sache, die man verstehen muss, ist Integration. Man muss diese Leute, die dann schon da sind, vernünftig integrieren.
Ja, da reden wir gleich drüber, Frau Ruck. Wenn Sie das hören, was Herr Kalnoki sagt, dann spricht daraus ja eine Angst vor Migration. Wie empfinden Sie das, wenn Sie das hören?
Also ich finde, also Angst, es ist eher eine Herabwürdigung von anderen Kulturkreisen. Für mich ist es sehr klar menschenverachtend, weil solche Ansichten sagen, dass also sehen auch Migranten und Menschen, die nicht aus Europa kommen, als eine bedrohliche Masse. Das, was auch angesprochen würde mit der Kölner Nacht oder mit Gewalt an Frauen, also diesen Topos auch so von Gewalt, die auch aus schwarzen und arabischen und muslimischen Männern kommt, ist, also es ist in der Realität, es gibt tatsächlich frauenfeindliche Ansichten auch in diesen Kulturkreisen, aber das Patriarchat und die Frauenfeindlichkeit hat auch keine Kultur, sie hat auch keine Religion. Alle monotheistische Religionen sind frauenfeindlich und das muss auch gesagt werden. Zum Beispiel, wenn wir auch an den Statistiken gucken, weltweit, über 90% der Serienvergewaltiger und Serienmörder, die bekanntesten, sind weiße Männer. Heißt es, dass wir Angst vor allen weißen Männern haben sollten? Ganz und gar nicht. Ja, weil wir sollten auf keinen Fall Pauschalisierungen machen. Die sind gefährlich und sie bringen uns nicht weiter. Ein anderer Punkt, das ich machen möchte über Europa und über Migration als Gefahr. Wir leben durch Migration. Die Menschheit hat immer migriert. Es gibt keine fixierte Grenzen, die so geblieben sind. Ströme sind unvermeidbar. Das heißt, die werden passieren, auch wenn sie vermieden werden wollen. Und das Einzige, was passieren wird, ist Gewalt. Gewalt und die Tatsache, dass wir jetzt im Mittelmeer Hunderttausenden Menschen ertrinken lassen, ist eine Form von Menschenrechtsverletzung und Menschenverachtung, die ich hochgefährlich finde. Und ich glaube, das passt zu unseren europäischen Werten nicht.
Verstehen Sie den Punkt, ich würde gerne das Stichwort Unkontrolliertheit aufgreifen, dass es ein Bedürfnis gibt, dass man sagt, ich will schon genau wissen, wer hierher kommt. Und ich will sehen, dass wir wissen, wer in unser Land kommt.
Also erstmal, das ist auch eine Frage, also wer darf in unserem Land kommen und also welche Kriterien, das ist eine komplett andere Frage, die auch sehr, sehr wichtig ist. Aber die Frage der Unkontrolliertheit, klar, wenn es sehr große Migrationsströme gibt, dann ist es wichtig auch, damit das Land und die Institution das aufgreifen kann, dass es eine gewisse Kontrolle gibt. Aber die Einschränkungen, die auch nicht realistisch sind, das heißt, die nicht angepasst sind an den Bedürfnissen, heißt, dass es so oder so illegale, das heißt irreguläre Migrationsströme geben wird. Und dass das für die Gesellschaft eine viel größere Gefahr darstellt. Weil Menschen, die durch irreguläre Ströme kommen, erleben viel Gewalt auf dem Weg, sind auch geschlossen von vielen Institutionen, von Möglichkeiten auch für sich und für die Familie selbst zu sorgen. Und da entsteht Gewalt. Deswegen, okay. Also ich glaube, ja, wir müssen das auch anders nennen. Ja. Das, was zu Gewalt führt, sind die Bedingungen, ist die mangelnde Bereitschaft auch eines Landes, eben Menschen aufzunehmen und die Bedingungen zu schaffen, damit sie sich überhaupt integrieren können.
Ja, Herr Mansour, wie wichtig ist das, dass man diesen Punkt der Integration wirklich von vornherein mitdenkt? Und ist das auch gerade ein Problem, weil man das bisher nicht so gut mitgedacht hat, dass da Sorgen und Ängste bestehen, die Sie auch verstehen können?
Absolut. Also erstmal, Ängste sind menschlich. Die gibt es nicht nur in Europa, sie gibt es genauso in Afrika und in arabischen Ländern. Das ist etwas, was ja auch Riesenpotenzial für Spaltung, das haben wir ja in Deutschland auch gesehen 2015. Wenn man solche Entscheidungen trifft, dann muss man auch in der Lage sein, die Bevölkerung mitzunehmen, ihre Ängste zu verstehen und sie abzubauen. Genauso müssen wir auch die Ängste derjenigen, die zu uns kommen, abbauen, weil sie kommen in ein ganz anderes Wertesystem. Und ich bin absolut nicht der Meinung, dass Gewalt oder gewisser kultureller Hintergründe nicht mit Sozialisation, Kultur und manchmal auch mit Religion zusammenhängen. Ich sehe das tagtäglich in meiner Arbeit. Natürlich niemals verallgemeinert. Ich sehe Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die sehr, sehr wohl in Deutschland links emotional angekommen. Aber ich sehe Schwierigkeiten, übrigens nicht nur ich. Sie haben es ja gesehen, was im Mai 2021 passiert während der Gaza-Krieg, wie viele antisemitische Einstellungen auch unter Flüchtlingen sichtbar geworden ist. Wir haben es November 2020 mit der Meinungsfreiheit und die große Debatte in Frankreich gesehen. Das sind Baustellen. Ich sage das nicht, um die Leute jetzt abstempeln, Disintegration und sie werden nie ankommen.
Aber wie schafft man es denn, dass ein Land wie Ungarn sagen könnte, ja, es ist in Ordnung, wenn diese Menschen zu uns kommen, wir sind ein offenes Land.
Ich glaube, die meisten Menschen, es gibt natürlich Menschen, die ein Problem haben aufgrund meiner Hautfarbe oder meiner Nationalität. Die werde ich nicht erreichen können. Aber wenn wir zeigen, dass wir
ein Konzept... Die Frage ist ja, warum haben Sie ein Problem damit?
Naja, das sind Rassisten. Das sind Menschen, die eine nationalistische Identität haben, die kann ich nicht erreichen. Die gibt es übrigens nicht nur in Ungarn, sie gibt es auch in Deutschland. Das sieht man ja tagtäglich. Mhm. Aber es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die man mitnehmen kann, wenn man zeigt, es gibt ein Konzept für Integration. Die Leute kommen zu uns, sie werden aufgenommen, gewinnend mit denen gearbeitet und aus denen werden Demokraten. Und ich glaube, die Mehrheit der Gesellschaft wird mit solchen Menschen überhaupt kein Problem haben. Da, wo Probleme in der Integration auftauchen, ob das bei meinen Wohngegenden, ob das in den Schulen, ob das auf der Straße, dann gibt es eine Gegenwelle oder eine Gegenstimmung dagegen. Und die beste Möglichkeit, um das abzubauen, ist eine gute Integrationsarbeit.
Ja, aber wenn aber doch Länder von vornherein sagen, Herr Knaus, sie wollen einfach gar keine Migranten, dann brauche ich auch keine Integrationsarbeiten, dann wird sich doch dann nie was ändern.
Also ich glaube, in den Seelen der meisten Menschen sind zwei Gefühle. Und das ist bei Schweden und Deutschen und Österreichern und Ungarn und Amerikanern und Kanadiern gleich. Man will Kontrolle. Das ist überall in der Welt. Darum sind so viele Grenzen so kontrolliert, dass in den letzten 4 Jahren weltweit nur noch einige hunderttausend zusätzliche, ich zitiere UNHCR-Zahlen, zusätzliche Flüchtlinge über Grenzen gekommen sind. Seit 4 Jahren sind die Grenzen dieser Welt fast alle geschlossen.
Man darf auch Kontrolle wollen.
Und ja, ich komme auf den Punkt. Alle unsere Demokratien wählen am Ende Politiker, die Kontrolle versprechen. Die Frage für mich ist...
Man hat den Eindruck, dass Millionen Menschen...
Ja, der Eindruck ist vollkommen falsch. Und da ist natürlich dann das Problem, wenn manche Politiker, ich will jetzt nicht immer Viktor Orban erwähnen, aber er ist halt der Beste, weil er das so eloquent macht. Im 2018 im Wahlkampf redet er von 30 Millionen, die aus Afrika kommen. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Es kommen im Durchschnitt in den letzten 20 Jahren Zehntausende aus ganz Afrika irregulär nach Europa. Es sind nicht viele. Und wenn man da natürlich Angst macht, hat man keine vernünftige Debatte. Aber ich glaube, es gibt vielleicht hier in dieser Runde und auch in der Gesellschaft einen Konsens. Es ist viel besser. Weil das, was wir auch gehört haben, irreguläre Migration ist lebensgefährlich, ist brutal, ist entmenschlichend. Wenn wir Wege finden, dass irreguläre Migration zurückgeht, dass wir Schutzsuchenden und Flüchtlingen durch Aufnahmeprogramme geordnet in den Gesellschaften, und dafür würde ich dann, wäre ich Ungar, in Ungarn werben, so wie ich jetzt in Österreich dafür werbe, wo der Bundeskanzler auch sagt, wir nehmen nicht einen Afghanen oder eine Afghanin, in Deutschland und in Europa. Wir werben dafür, geordnet Menschen aufzunehmen, die Schutz brauchen. Erstens. Zweitens sollten wir, was Migration betrifft, auch, wir haben das gesehen, wir haben in den letzten Jahren, Europa hat Visapflicht aufgehoben Für die Ukraine, ein Land im Krieg, ein armes Land. Das hat funktioniert. Wir sollten darüber nachdenken, warum brauchen wir wirklich eine Visapflicht für Tunesier, wenn wir Tunesien dazu bringen könnten, die gleichen Bedingungen zu erfüllen wie die Ukraine. Also ausreisepflichtige Tunesier schnell zurückzunehmen, zu kooperieren, auch die Migration zu kooperieren. Dafür könnten dann tunesische Touristen, so wie in den 90er Jahren, einreisen. Also wir müssten über legale Wege nachdenken, die Menschen nicht erschrecken. Und die Sicherheit und Empathie verbinden. Und das ist möglich. Und ich hoffe, dass die nächste deutsche Bundesregierung im Koalitionsvertrag, wer immer dann dort verhandelt, Vorschläge macht, wie wir an den tödlichen, unmenschlichen Grenzen Europas, wo heute Leute zurückgestoßen sind, wo dieses Jahr wieder über 1200 ertrunken sind, dass wir da wegkommen von dem jetzigen Modell zu geordneter Aufnahme von Flüchtlingen, zur Rückführung von Leuten, die keinen Schutz brauchen, mit Einigungen durch faire Verfahren und auch durch legale Möglichkeiten der Mobilität. Afrikaner kommen nicht mehr zu uns, legal. Ja, das ist extrem schwierig und das ist ein Problem. Junge Leute aus Senegal, aus Nigeria, wir vergeben heute weniger Visa als vor 20 Jahren. Das ist ein Problem und diese Leute sind eben keine Gefahr. Da wollen dann Geschäftsleute, Verwandte, Studenten. Das müssten wir ausbauen.
Das müssen wir aufpassen. Das heißt, ein positives Bild auch von Migration schaffen, Frau Röhl.
Legale Migration,
Positives Bild und legale Migration. Frau Röhl, was wäre für Sie wichtig? Wo sagen Sie, was würden Sie jetzt sich von der EU da wünschen? Oder vielleicht sagen Sie auch, wie genau, am besten dann doch nur von jedem Nationalstaat, wo Sie sagen, so müsste Migration gestaltet sein, so müssen wir Menschen hier aufnehmen können.
Ich fordere auf jeden Fall eine Verlinkung von den wirtschaftlichen Bedürfnissen unseren Wirtschaften überall in Europa und die Migrationsströme. Und im Moment gibt es eine Trennung von beiden, wo wir auch sehen, dass Menschen kommen sowieso. Sie kommen und sie arbeiten auf dem illegalen Arbeitsmarkt. Ne? So, das heißt, sie sind auch in furchtbaren Bedingungen eingestellt und auch auf eine parallele Arbeitsmarkt, das sehen wir zum Beispiel in Städten wie Paris sehr, sehr gut. Und die Tatsache, dass Europa weniger Flüchtlinge und Migrantinnen aufnimmt als vor 20 Jahren, ist auch ein Ergebnis davon. Deswegen glaube ich, sollten wir die Gefahr und das Narrativ über Migration ändern. Und ja, ich stimme auch zu, Kulturkreise, also kulturelle Gründe, Sozialisation sind natürlich ein Grund, ein Faktor für Gewalt und ein Faktor für bestimmten Werten und Ansichten, die die Demokratie und die das Zusammenleben gefährden können. Aber die Geschichte, die wir heute über Migration erzählen, ist eine falsche Geschichte. Und sie baut auf Ängste. Ich glaube, da ist die Rolle der Medien auch eine wichtige Rolle, um überhaupt nicht diese Ängste zu füttern, die irrationelle Ängste sind.
Vielleicht können Sie,
würde ich in erster Linie sagen. Und dann würde alles folgen. Also
aber wenn Sie sagen, es muss an die Wirtschaft gekoppelt sein, das heißt ja, jemand, der gebraucht wird, weil sein Job hier, seine Arbeit hier gebraucht wird, da sagen Sie, der muss eine Möglichkeit haben, nach Europa zu kommen.
Ja, absolut. Aber das gibt auch einen Diskurs über wer gebraucht wird. Und das ist auch eine politische Entscheidung.
Das ist kein Asyl mehr. Das
also
ist
heutzutage heißt es,
diejenigen,
können Sie bitte mich nicht mich bitte nicht unterbrechen. Also ich glaube, das ist wichtig auch zu sagen, dass nur die high-qualified migrants, ne, das heißt die hochqualifizierten Migranten, sind jetzt offiziell erwünscht auf dem Arbeitsmarkt. Aber es gibt Lücken auch in den Arbeitsmarktsektoren, die unterbezahlt sind, die unsichtbar sind, wie zum Beispiel in der Pflege, wie zum Beispiel im Bauwesen etc. Und diese Sektoren bleiben unsichtbar, sie bleiben unterbezahlt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Sie ansprechen sollten. Weil solange diese Bedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt auch nicht ehrlich angesprochen werden, dann können wir nicht dazu kommen.
Okay, Herr Mansour. Sie sagen, das ist nochmal wichtig, dass wir da trennen zwischen Asyl und Zuwanderung.
Natürlich. Also ich wünsche mir, dass aus Deutschland ein wirklicher Zuwanderungsland wird. Das heißt, wie in Kanada und anderen westlichen Ländern, dass wir diejenigen auch legal nach zu uns holen, die wir brauchen. Aber das ist eine ganz andere Frage als der Asylbewerber, die eigentlich nicht wegen Arbeit nach Europa kommen, sondern weil sie Schutz suchen. Was ich aber merke und vielleicht auch die Kolleginnen auch recht gebe, ich merke in meiner Arbeit, dass viele, viele Flüchtlinge, die vielleicht auch abgelehnt wurden, die vielleicht nicht gut Deutsch gelernt haben und eigentlich Perspektivlosigkeit erleben, dass sie natürlich die Möglichkeit bekommen sollen, hier zu arbeiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Art von Spurenwechsel zu unternehmen, dass sie nicht nur mit der Duldung zu Hause bleiben und eigentlich jahrelang warten, wie bei den Libanesen in den 80er Jahren, dass sie überhaupt abgeschoben werden, sondern durch Integrationsleistungen die Möglichkeit bekommen, auch legal hier in Europa zu bleiben und Arbeit zu finden. Diejenigen, die zu Hause bleiben, diejenigen, die nicht arbeiten dürfen, das sind die Gruppe, die nie ankommt wird und die wir selber produzieren.
Herr Kalnoki, wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt in Ungarn aus? Gibt es Punkte, wo Sie sagen, ja, da brauchen auch wir eine Zuwanderung perspektivisch? Wäre das eine Möglichkeit, wo Sie sagen, ja, da sind wir auch bereit,
ja,
dass Menschen zu uns kommen?
Sicher, aber wir müssen halt aussuchen, ja, wir müssen ja, aber dann muss man eben aussuchen, wen wir haben wollen. Leute, die qualifiziert sind und die kulturell kompatibel sind. Ich möchte einige grundsätzliche Anmerkungen machen. Europäische Gesellschaften, da gibt es ja nicht nur Ängste, sondern es gibt auch Rechte. Ein demokratischer Staat, ein demokratisches regiertes Land, die Grundidee ist ja, dass die Gesellschaft auf freiem und demokratischem Wege selbst entscheiden darf, wohin sie gehen möchte, also über ihr Schicksal entscheiden kann. Und sie kann entscheiden, dass sie dann in der Migrationsfrage das so nicht möchte. Sie möchte nicht ihre Strukturen radikal und unwiderrufbar ändern, ohne dass absehbar wäre, zu welchen Folgen das führt. Das ist ein Recht einer jeden demokratischen europäischen Gesellschaft. Natürlich, die Länder, die bereits einen hohen Anteil von Migranten haben, müssen sie integrieren. Und das ist eine elementare Aufgabe, die Ängste in der Bevölkerung und auch bei Migranten abzubauen, wie Hermann so gesagt hat.
Wir haben nicht mal verstanden, was Integration bedeutet. Und ich glaube, das ist der Grundsatzfrage, die wir auch diskutieren sollen. Weil es geht nicht nur um Sprache und Arbeit, sondern es geht darum, dass die Leute endlich auch emotional ankommen. Und das ist eine Aufgabe, die über Generationen dauert. Wir müssen aber jetzt anfangen, das zu tun. Wir brauchen eine ganz andere Wohnpolitik, ganz andere Schulpolitik. Wir müssen anfangen, unsere Integrationsbemühungen auch in der Richtung von Wertevermittlung, dass die Menschen, die eigentlich wegen Freiheit zu uns gekommen, auch diese Freiheit weiter hier in Europa praktizieren und nicht davor Angst bekommen, dass hier die Frauen gleichberechtigt sind oder dass hier ihre Religion infrage gestellt oder mit Karikaturen vielleicht auch negativ dargestellt werden. Und da sehe ich die großen Baustellen und ich glaube, wir haben nicht wirklich damit angefangen, wirklich zu verstehen, wie kann eine nationale Strategie zu einer guten Integration sein. Und
wo sehen Sie denn, das ist ja sozusagen nicht nur eine Einbahnstraße, also wo sehen Sie da mehr Pflichten? In den Staat, der die Menschen aufnimmt oder in die Menschen, die hierher kommen?
Also ich sage etwas, was wahrscheinlich auch sehr polemisch klingt, aber ich stehe dahinter. Ich sehe natürlich in der ersten Linie ein Bringschuld der Zugewanderten, die natürlich in Europa sich an die Grundgesetze orientieren sollen, aber auch der bestintegrierte oder der bestmotivierte junger Mensch, der nach Europa kommt, wenn er nicht auf eine Mehrheitsgesellschaft trifft, die ihm diese emotionalen Zugänge ermöglicht, die ihn auch aufnimmt, die ihn vielleicht auch den Weg zeigt, wird er scheitern. Deshalb sehe ich natürlich die Aufgaben bei beiden. Und übrigens weniger der Staat. Ich glaube, Integration kann man nicht von Berlin steuern, sondern es geht lokal, da wo die Leute leben. Also unsere Nachbarn, unsere Kollegen, unsere Mitschüler und Schülerinnen, die können viel mehr leisten als die Bundesregierung, wenn es darum geht, emotionale Zugänge zu ermöglichen.
Frau Roig, wo sehen Sie Hindernisse? Wo merken Sie als jemand, der eben nicht in Deutschland geboren ist, dass sie anders betrachtet werden? Wo spüren Sie das, dass Menschen Sie anders anschauen? Wo merken Sie da ganz konkret auch Diskriminierung?
Also jetzt, ich will nicht unbedingt über meine persönliche Diskriminierungserfahrungen sprechen. Was eine Sicherheit ist, ist, dass es gibt in Deutschland viel Rassismus. Wir sehen die Anschläge auf Flüchtlingsheime, die regelmäßig passieren. Wir sehen auch Hanau vor ein bisschen mehr als einem Jahr, Leipzig. Und also die Zahlen sind enorm. Deswegen, es gibt extrem viel Rassismus, rassistische Gewalt hier in Deutschland. Und ich muss das nicht untermauern mit meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin vor allem auch ich bin in Frankreich groß geworden. und komme aus Frankreich. Der Grund, warum ich Rassismus hier in Deutschland erfahre, hat nicht mit meinem französischen Hintergrund zu tun. Ich würde sagen, dass es abmildert, weil mein französischer Akzent hier ist viel willkommener als zum Beispiel, wenn ich einen arabischen Akzent hätte oder einen türkischen Akzent hätte. Das hat mit meiner Hautfarbe zu tun und auch mit meinem jüdischen Hintergrund. Ich bin jüdisch und in Deutschland gibt es auch nach wie vor viel Antisemitismus. Genau, also die Baustellen, also ich stimme das zu. Also ich glaube, es ist ein beidseitiger Prozess. Es ist ganz wichtig, dass Deutschland auch dafür sorgt, dass zum Beispiel die rechtsextremistische Gewalt auch senkt, damit Menschen, die hier kommen, auch sich auch sicher fühlen und dass sie nicht mit einer doppelten Gewalt auch konfrontiert sind. Sie fliehen Gewalt in ihrem Herkunftsland und dann kommen sie hierher und fühlen sich sehr unsicher auf der Straße und bei sich zu Hause. Das ist für mich eine absolute Notwendigkeit, dass auch Rassismus bekämpft wird und nicht mehr diskutiert wird. Das heißt, dass wir in Deutschland nicht mehr darüber sprechen, ob es überhaupt noch Rassismus gibt. Rassismus gibt es und es muss gekämpft werden. Genauso wie es gibt Menschen hier, die integriert werden müssen. Das Gleiche gilt auch für Rassismus und für die Menschen, die sich undemokratisch, rassistisch und gewalttätig verhalten.
Gucken wir mal in den letzten Minuten dieser Sendung noch mal auf die Bundestagswahl und die Frage, was denn jetzt konkret umgesetzt werden kann. Wir haben jetzt so ein bisschen die Probleme in verschiedenen Ebenen aufgerissen, Herr Knaus. Was würden Sie sich jetzt wünschen nach der Bundestagswahl? Wer auch immer regiert, da gibt es natürlich schon Unterschiede, aber dass man eine konstruktive Rolle in der Flüchtlingspolitik spielen will, ist bei den meisten Parteien außer der AfD ja auch klar. Also wo sagen Sie, was wäre ein ganz wichtiger erster Schritt? Vielleicht sich auch zu verabschieden von der Idee, dass Europa es löst?
Also ich glaube, Realisten, die Lösungen wollen, haben erkannt, sie brauchen da Verbündete, mit denen man die Lösungen machen kann. Es hat keinen Sinn, Debatten, die in den letzten acht Jahren zu nichts geführt haben, fortzusetzen. Ich glaube, man braucht konkrete Ziele. Ein Ziel muss sein, festzustellen, dass die Integration am besten funktioniert, wo Leute, auch Flüchtlinge, also jetzt getrennt von Arbeitsmigration, Flüchtlinge aufgenommen werden, regulär ins Land kommen durch Resettlement, wie das die Kanadier machen, verbunden mit der Gesellschaft, Patenschaftsmodelle wie in Kanada, wo man sagen kann, Gruppen, Kirchen, Gemeinden, in Kanada sind das viele religiöse Gruppen, aber nicht nur. Es sind homosexuellen Verbände oder LGBT-Gruppen, die sagen, wir kümmern uns um die aus diesem Grund verfolgt werden in anderen Ländern, wo man eine Möglichkeit bietet für Städte, Gemeinden zu sagen, wir kümmern uns um Leute, der Gesamtstaat kann wie in Kanada eine Zahl festlegen. In Kanada sind es 30.000 Resettlements im Jahr. Bei Deutschland wären das über 60.000, sagen wir mal 40.000 als erster Schritt. Das wäre dann so wie Schweden, wo Flüchtlinge aufgenommen werden. Und das hat einen Riesenvorteil. Die sind in Kontakt mit der Gesellschaft. Es kümmern sich Leute um sie. Dass das in Deutschland möglich ist, haben wir erlebt in den letzten Jahren. Das ist unglaublich.
Das ist ja eigentlich positiv gelaufen.
Absolut
2015,
positiv.
Wo es viele Patenschaften
und
auch gab.
Und sehr, sehr positiv, dass die Bereitschaft ist da und es gibt über dem Land Leute, die das tun würden. Und das Zweite, dann kommen Leute ins Land, die genau diese Chance haben. Natürlich auch die Pflicht, aber auch die Chance. Sie leben nicht jahrelang mit der Angst, vielleicht doch noch ausreisen zu müssen. Denn das ist ja das, was so viele zerstört. Ja. Ich kenne viele junge Afrikaner, die kamen vor vielen Jahren her. Die haben in Libyen ein Jahr gelitten. Die haben das Mittelmeer überlebt. Dann landen sie, sagen wir, irgendwo in Baden-Württemberg, sitzen in einem Aufnahmezentrum. Dann wird ihr Asylantrag abgelehnt. Aber es gibt keine Abschiebungen, weil es gibt praktisch keine Abschiebungen nach Afrika. Jetzt rede ich nicht von den wenigen Straftätern. Die müssen wir sofort abschieben. Ich rede von den anderen. Und die dürfen dann nicht arbeiten. Und ich rede mit Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, Grüne, CDU, FDP, alle, egal, SPD, die sagen, das ist unsinnig. Und hier hoffe ich von der nächsten Regierung, und da habe ich Hoffnung, dass man realistisch sagt, Herr Mansour hat es auch angesprochen, diesen Leuten eine Chance zu geben, nicht so zu tun, als würden wir sie abschieben, was nicht passieren wird. Dafür dann an den Grenzen ein System zu haben, das irreguläre Migration durch schnelle Verfahren und auch durch Rückführungen von denen, die keinen Schutz brauchen, reduziert und dafür mehr Resettlement. Und das wäre eine drei Säulen eines Systems, das menschlich wäre, Kontrolle verspricht und trotzdem auch die Empathie der deutschen Gesellschaft
darauf aufbaut. Damit wäre auch klar, man hätte eine beschränkte Zahl.
Absolut. Also ich bin auch der Meinung, dass unsere Integrationsfähigkeit auch begrenzt ist. Also wir können viel besser eine Kleinzahl von Menschen besser integrieren als eine große Zahl. Ich kenne die Debatte mit den Obergrenzen, das will ich jetzt nicht ansprechen, aber in der Realität ist natürlich weniger Leute bedeutet bessere Integrationsmöglichkeiten.
Frau Roig, würden Sie das auch sagen, es ist wichtig, dass man das begrenzt? Oder ist es eher die Frage, wenn man andere Mittel hat, wenn man mehr auf eine andere Art Begegnungen schafft, dann ist es im Grunde egal, wie viele Menschen man aufnimmt?
Ist nicht egal.
Ich würde sagen, also die Begrenzung ist keine Gewährleistung für eine bessere Integration. Also das heißt, auch wenn wenige Menschen kommen, können sie auch für sich selbst vielleicht nicht die Bedingungen schaffen, dass sie sich besser zu Hause fühlen.
Mhm. Herr Kanoki, wenn...
Beispiel Paris oder London, Großstädten zum Beispiel, wo Migrationsströme ganz, ganz lange überhaupt nicht kontrolliert wurden. Das hat eben erlaubt, dass Städten, die oft die multikulturell sind, Menschen auch mit und wo eben eine, glaube ich, eine Bereicherung und eine Reise
könnte. Die Leitung zu Ihnen ist jetzt gerade ganz schlecht, Frau Roig. Also wir hören Sie jetzt nicht so gut, deshalb würde ich ganz gerne mal eben kurz zu Herrn Kanoki noch gehen. Herr Kanoki, wie wichtig wäre das, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, wenn Länder sagen, bestimmte Kontingente, auf die einigt man sich, dass Sie sagen, da wäre das wäre ein Weg, in den Ungarn vielleicht auch mal mitgehen könnte?
Ich glaube, die Idee von Kontingenten ist einfach sowohl auf einer theoretischen Ebene als auch auf einer demokratischen Ebene unpraktizierbar und nicht sinnvoll. Herr Knaus hat völlig recht. Da müssen wir einfach den einzelnen Ländern es überlassen, ob sie das wollen oder nicht. Wenn sie ein Kontingent wollen, bitte sehr. Wenn sie keins wollen, dann soll sie nicht gezwungen werden. Ich bin auch einverstanden mit Herrn Mansour, dass die Aufnahmefähigkeit, und das ist, glaube ich, auch kulturell unterschiedlich von Land zu Land, wie die Befindlichkeit einer bestimmten Kultur ist, ist ja nicht überall gleich. Und das ist eben auch ein Fakt, der zur Kenntnis genommen werden soll. Und die Migrationspolitik muss daran angepasst werden, wie aufnahmebereit eine Gesellschaft ist. Und vielleicht nicht umgekehrt und nicht nur umgekehrt zu sagen, das sind jetzt alles Rassisten und man muss sie umerziehen.
Aber glauben Sie denn, dass man das
bestätigen?
Ja, ganz kurze Nachfrage. Glauben Sie denn, dass man in einer Gesellschaft etwas ändern kann, dass eine Gesellschaft ist? Weil das ist ja, die eine ist vielleicht aufnahmebereiter als die andere. Das hat ja wahrscheinlich auch Gründe. Und die Frage ist, kann man etwas daran tun? Und finden Sie es sinnvoll, dass man daran etwas ändert?
Nein, ich finde, man sollte die Gegebenheiten vor Ort zur Kenntnis nehmen und auch die Bedürfnisse der Gesellschaft beobachten oder analysieren. Was brauchen wir eigentlich? Was ist gut für uns? Und dann dementsprechend als verantwortliche Politiker müssen die Regierungen ja die Interessen ihrer Wähler vertreten. Das ist ihr Auftrag. Sie haben nicht die Interessen der Weltgemeinschaft zu vertreten, sondern die Interessen ihrer Wähler. Mhm. Ich möchte noch ganz kurz sagen, es ist ja nicht so, dass wir hier keine Menschen haben aus anderen Ländern. Ich sehe jeden Tag in Budapest junge Leute, die ganz klar aus Afrika kommen oder aus Asien oder aus Nahost. Sprechen perfekt Ungarisch. Ich sehe sie in den Schulklassen, wie sie mit den anderen Kindern völlig normal lachen und flachsen. Und die wenigen, die wir haben, sind perfekt integriert. Und natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl von Leuten, die kommen, und der Qualität der Integration. Das ist ja gar keine Frage.
Mhm. Herr Knaus, wie sehr kann man und könnte die EU auch Gesellschaften dazu bringen, dass alle sagen, okay, ein gewisses Kontingent nehmen wir auf?
Also ich glaube, der wirkliche, und ich bin da ein bisschen anderer Meinung als Boris Kalnoki, ich glaube natürlich, gibt es in jeder Debatte, in jeder Gesellschaft muss es die Debatte geben. Und wenn ich mich etwa für Flüchtlingsschutz einsetze, wenn ich sage, Europa will auch der Welt signalisieren, Menschen, die berechtigte Furcht vor Verfolgung haben, so sagt die Flüchtlingskonvention von 1951, sollten geschützt werden. Die können nicht alle nach Europa, aber Europa als reichster Kontinent hat viel getan, aber kann auch weiter viel tun. Dafür kann ich dann in der Gesellschaft werben. Also ich jetzt in Deutschland eintreten und sagen, wir wollen Menschen, die fliehen müssen aus Afghanistan, wir wollen die aufnehmen. Die EU... Ich glaube, in Europa ist das Effektivste das Beispiel. Und ich glaube, eine Sache, die ist schon wichtig zu erzählen. Herr Orban hat immer gesagt, Deutschland, auch Österreich hat ja auch viele Leute aufgenommen, die sind jetzt am Ende. Die haben das nicht geschafft. Das stimmt ja nicht. Deutschland hat es ja geschafft. Trotz einer unglaublich großen Zahl, mit allen Problemen, die es gibt, Wer heute in Baden-Württemberg herumreist, der sieht ein Land, das funktioniert, das ist multiethnisch. In Stuttgart gibt es viele Menschen. Es hat geklappt und vor allem politisch hat es geklappt. Bundeskanzlerin ist immer noch die beliebteste Politikerin Deutschlands, okay, die dafür verantwortlich war.
Also in dem Sinne dürfte sich 2015 wiederholen.
Es gab vieles in 2015, was gut war. Und die Empathie sollte sich wiederholen.
Okay,
aber nicht mehr so chaotisch.
Okay, gut. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank, Herr Kanucki, Frau Wolk, Herr Knaus und Herr Mansour. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.